Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein bisschen vorstellen, was wir vom Pennzentrum Deutschland aus machen. Das ist eine Schriftstellerorganisation, Teil des internationalen weltweiten Schriftstellernetzwerkes PEN. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists, also Dichter, Sachbuchautoren und Romanautoren. Und wir setzen uns ein weltweit für die Freiheit des Wortes und verteidigen und setzen uns ein für inhaftierte und verfolgte Schriftsteller, Autoren, die allein aufgrund der Tatsache, dass sie von ihrem Menschenrecht, ihrem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht haben. Und da ist weltweit viel zu tun, wie Sie sich vorstellen können. Uns hat zurzeit sehr beschäftigt natürlich und beschäftigt uns die Situation in der Türkei, in vielen arabischen Ländern, aber auch wenn wir unsere Nachbarn im Osten uns angucken. Russland ist natürlich ein großes Thema, viele andere Länder in Asien, China, Vietnam. Und wir bemühen uns, diesen Autoren zu schreiben, wenn sie im Gefängnis sind. Wir schreiben an die Regierungen, auch an die Leitungen der Gefängnisse kämpfen für die Freilassung dieser Autoren, die eben in Haft sind, weil sie die Regierungen kritisiert haben, weil sie Korruption der Regierungen nachweisen. In Mexiko zum Beispiel die Verbindung mit den Drogenkartellen, weswegen die internationale PEN-Präsidentin Jennifer Clement, die aus Mexiko kommt, einmal sagte, in Mexiko haben wir keine Autoren im Gefängnis, wir haben nur Autoren, die schon im Grab sind, weil die dann gleich erschossen werden. Da ist also weltweit viel zu tun. Wir haben zusammengestellt in einem Band Writers in Prison, Writers at Risk, Texte solcher verfolgten Autoren. Und aus denen werden wir Ihnen kurze Ausschnitte lesen. Dann haben wir aber im PEN-Programm, PEN Deutschland, noch ein anderes Programm. Das nennt sich Writers in Exile. Wir können Zuflucht geben. 8 Autoren, die in ihren Ländern verfolgt sind. Und die können 1 bis 3 Jahre dann nach Deutschland kommen, um hier überhaupt erst einmal wieder zur Ruhe zu kommen, schreiben zu können, sich wieder an ein normales Leben zu gewöhnen. Viele kommen traumatisiert, weil sie verhaftet waren, weil sie in Gefängnissen waren, zum Teil auch gefoltert worden sind, brauchen dann auch psychologische Betreuung. Und da ist ganz neu erschienen das Buch Zuflucht in Deutschland, herausgegeben vom PEN-Präsidenten Deutschland, Josef Haslinger, und der Writers in Exile-Beauftragten Franziska Sperr. Es versammelt 20 literarische Texte von Autorinnen und Autoren, die wir hierzulande in unserem Programm hatten und noch haben. Eine ist leider nicht drin, die Ihnen allen bekannt ist, wenn Sie sich für Literatur interessieren. Svetlana Alexejewitsch, die Nobelpreisträgerin, war auch in unserem Programm. Aber sie ist so beschäftigt im Moment, dass sie jetzt keinen neuen Text beisteuern konnte. Dieses Buch ist also ganz neu zu erwerben, Zuflucht in Deutschland, im S. Fischer Verlag erschienen. Und ich darf Ihnen jetzt kurz die Kollegen vorstellen, die hier oben neben mir sitzen und die gleich Ausschnitte lesen werden. Das ist Matthias Biskupek, unser Schatzmeister und Autor hier natürlich vor allen Dingen auch heimisch. Der Quotensachse ist das erste Buch, das ich von ihm gelesen hatte. Er hat viel geschrieben, genau wie die anderen Kollegen natürlich auch. Daneben Andreas Rummler, sonst auf Goethes Spuren unterwegs heute. Und natürlich viele andere heute. Zu meiner Rechten Abia Buschnack. Und Sie haben uns einen Text mitgebracht, der ja auch in dem Buch versammelt ist, und werden gleich dazu dann ja auch ein paar Worte noch sagen. Und Hans Till, auch im PEN-Präsidium, zuständig für Writers for Peace, Lyriker. Ja, ich fange jetzt einfach mal an mit einem Textausschnitt von Asle Erdoğan. Sie ist die Namensvetterin, aber nicht verwandt und auch nicht geistesverwandt, ganz im Gegenteil, mit dem türkischen Möchtegern-Diktator. Und nicht nur möchte gern, Sie wissen alle, nach dem gescheiterten Putschversuch hat es einen ja schon zivilen Putsch in der Türkei weitergegeben. Und wer sich kritisch äußert über die Regierung Erdoğan, läuft Gefahr, als Terrorist verhaftet zu werden. Und natürlich, wer sich für die verfolgten Kurden einsetzt, ist per se schon einmal verdächtig. Asli Erdogan war 4 Monate im Gefängnis. Sie ist freigelassen, aber der Prozess droht noch. Sie war auch eingeladen, zur Buchmesse zu kommen, darf aber zurzeit nicht ausreisen. Dieses Buch ist ganz neu erschienen. Und ich lese aber hier noch aus den Druckfahnen. Es sind Essays, die sie auch im Gefängnis geschrieben hat und die in der Türkei zurzeit nicht erscheinen dürfen. Das Buch heißt nicht einmal Das Schweigen gehört uns noch. Die Übersetzung, die ich lese, stammt von Shebnem Bahadir. Das Buch ist von verschiedenen Übersetzern sehr schön übertragen worden. Asli Erdogan. Wenn doch. Früher, ganz früher, im goldenen Zeitalter, das nie wieder zurückkehrt, als die Endlosigkeit noch nicht immer wieder an die Zeit schlug, gab es das Licht, gab es das Wort, das Herz, aus dem das Wort kam, die Erde und das Abbild. Aber all das reichte nicht für das Keimen der Menschenwelt. Die Götter lernten, den Keil zu treiben. Die erste Bluttat geschah, der Brudermord. Das Blut vermischte sich mit dem Wasser, das Licht mit dem Schrei. Das noch nicht Geborene trennte sich auf ewig vom Toten, das Wort löste sich vom Herzen. Wie ein roter Vorhang zog sich das Blut zwischen Leben und Tod. Darum bleibt unser Leben immer fehlerhaft, unvollendet. Jeden Tag wird ein Gott in uns einen anderen erwürgen und jeden Tag werden wir uns selbst aufs Neue erschaffen, aus der Vermählung von Blut und Träumen. Wir, die Frauen der Stadt, ermordet, durchlöchert, durchsichtig, sehr schmal, haben uns versammelt im Keller des prächtigen Schlosses, das für uns errichtet wurde. Eng aneinander gedrängt, nebeneinander, Schulter an Schulter, Gesicht gegenüber Gesicht. Wie Engel sind wir, die sich nicht von der Stelle bewegen, ihre Flügel flattern, wollen aber einfach nicht aufgehen. Wir sind uns so nah, dass die Träne der einen über das Gesicht der anderen rinnt, lebensfarbene Spuren hinterlässt, sich vermischt mit Wimperntusche, Puder und Schlamm. Endlich können wir fliegen, sagen wir alle aus einem Mund. Wir sind endlich unterwegs. Wenn dann der Tag kommt und wir uns zur Rückkehr entschließen, werden unsere Gesichter ausgewischt sein. Werden wir auseinandergehen, Strich um Strich, Buchstabe um Buchstabe. Die Worte werden wir füllen und schwärzen, spielen werden wir einen Mythos der Unendlichkeit, wenn wir uns wie Samen in der Wüste zerstreuen und zu Regen werden. In der grenzenlosen Kälte der Wüstennacht reihen sich die Toten um ein festliches Feuer. Schweigend wird das Wasser und das Brot des Sandes gereicht. Niemand spricht. Niemand hat Angst. Niemand hofft. Die Sterne gehen unter, einer nach dem anderen, wie Regen, der auf blinde Augen rieselt. Das Licht ist eine Erinnerung, die alle wärmt. Einzeln dreht diejenige, die ihr Kind sucht, alle Leichen um, schließt ihnen mit einem Klagelied die Augenlider. Tief in uns hinein, in unser Innerstes, fließt das Klagelied, fließt in der Stille des Lebens. Unser rostiges Schweigen ist dieses Klagelied, wenn wir zu den Sternen blicken, oder wenn wir auf Friedhöfen nach unseren Lieben suchen, wenn wir Wasser ins Meer schütten, damit die Ertrinkenden es trinken. Seit einiger Zeit bin ich krank, so krank, dass ich nichts schreiben kann, weil ich es nicht mag und auch nicht kann, so zu tun, als würde ich etwas schreiben und irgendetwas hinzukritzeln, habe ich Zuflucht in meinen alten Texten, in der Literatur gesucht. Auf der Suche nach dem Wort, in dem ich sein kann, in einer Zeit und einer Region, in der Literatur wertlos ist. Wenn ich sagen würde, dass ich in den 10 Tagen ohne Fernsehen, Internet, Zeitung und weit weg von der ansteckenden Aggressivität der Kolumnen tat wurde, dass ich mich der Wahrheit genähert habe, indem ich nur Dostojewski gelesen habe, meiner eigenen Wahrheit, die irgendwo zwischen dem Gesagten und dem Verschwiegenen, dem Gelebten und dem Ungelebten, dem Verlorenen und dem noch zu Verlierenden wartet, deren Schicksal es ist, jeden Moment in Flammen aufzugehen, voll Rauch, gemauert aus Licht und Dunkelheit, Schatten und Träumen. Aber wer braucht in Zeiten des Krieges schon die Wahrheit? Wer? Soweit Asli Erdogan aus der Türkei. Und ich gebe jetzt weiter an meinen Nachbarn zur Linken, begrüße aber erst noch Anna-Katharina Hahn, die jetzt zu uns gekommen ist. Hans Till hatte sich eben schon hingesetzt, aber bei der Messe ist das Durchkommen schwer. Und sie wird auch lesen. Ja, wollen Sie sich noch darüber setzen? Ist vielleicht ein bisschen mehr Platz. Und dann gebe ich in der Reihenfolge, die wir uns auch vorgenommen hatten, der Lesungen, jetzt erstmal an Andreas Rummler weiter. Und er wird Ihnen selber sagen, woraus er liest.
Herzlich willkommen. Ich trage Ihnen einen kleinen Text vor, dieses Mal nicht von einem Verfolgungsopfer, sondern von einem Anwalt, einem Mitglied in unserem PEN-Zentrum, der sich dieses Verfolgungsopfers angenommen hat. Der Anwalt, Fachanwalt für Strafrecht, heißt Wolfgang Kalek. Er ist ein international renommierter Anwalt für Menschenrechte und setzt sich weltweit für die Opfer staatlicher Verfolgung ein und versucht ihnen zu Recht zu verhelfen und vor allem auch die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen von Opfern in Argentinien, Tschetschenien, China, Mexiko, Usbekistan und im Irak. Und in diesem Fall handelt es sich um Chelsea Manning oder eben auch Bradley Manning, einen amerikanischen Whistleblower, für den sich Herr Kalek einsetzt, der Kollege Kalek einsetzt und über den er diesen Text geschrieben hat. Why won't you listen? Warum wollen Sie nicht zuhören? Diese Frage schleudert Bradley Manning seiner Klassenlehrerin Mrs. Stokes im Oktober 2001 in der Tasker Millward School in Wales ins Gesicht. Die Lehrerin hatte den damals 13-jährigen Bradley vor der gesamten Klasse eines Vergehens beschuldigt und der verteidigte sich hart gegenüber den ungerechtfertigten Vorwürfen. Die Szene schildert Tim Price in seinem Theaterstück The Radicalization of Bradley Manning. Wir wissen nicht, ob sie sich auch nur annähernd so abgespielt hat. Why won't you listen? Warum wollen Sie nicht zuhören? Dieser Satz könnte über dem bisherigen Leben von Manning stehen, eines jungen Menschen, der in den Jahren 2007 bis 2010 als IT-Spezialist und Angehöriger der US-Streitkräfte in Afghanistan und im Irak stationiert war. Bei seinem Aufenthalt in der Forward Operation Base Hammer nahe Bagdad hatte er Zugang zu einem Rechnernetz des Außen- und Verteidigungsministeriums der USA, in dem geheime Informationen gespeichert waren. Aus diesem Datenfundus gab er unter anderem eine Videoaufnahme weiter, die später unter dem Titel Collateral Murder, also wenn man so will, kollaterale Mordschäden, weltweit bekannt wurde, weil sie den Beschuss und die Tötung irakischer Zivilisten sowie eines Journalisten durch ein US-Apache-Kampfhubschrauber am 12. Juli 2007 in Bagdad zeigt. Wegen der Übermittlung dieses Videos und tausender Depeschen US-amerikanischer Botschaften, später wurden sie bei WikiLeaks veröffentlicht, wurde Manning am 26. Mai 2010 verhaftet. Manning selber schreibt über diese Zeit unter anderem in einer zweimonatlichen Kolumne in der britischen Zeitung The Guardian: Aus allem, was wir von ihm und anderen darüber erfahren haben, wird deutlich, die US-Behörden wollten ihn brechen. Die ersten Haftwochen musste er in einem Käfig, in einem großen Zelt unter der Sonne Kuwaits zubringen. Er wurde depressiv, wie er uns in seinem Bericht mitteilt. Die Marinewachleute drohten ihm mit Verhören auf einem Schiff fern der Küste des Horns von Afrika und mit dem US-Gefängnis Guantanamo Bay. Manning unternahm einen Selbstmordversuch. Später wurde er auf der Marinebasis in Kentucky, Virginia, verlegt. Die Haftzeit dort wurde unter anderem vom UN-Sonderberichterstatter für Folter Juan Mendez als so wörtlich grausam, unmenschlich und demütigend bezeichnet. Doch Bradley Manning ließ sich nicht entmutigen, wie übrigens viele der Beobachter seines Prozesses berichteten. Er war unter anderem angeklagt worden, mit dem Feind kollaboriert zu haben, ein mit der Todesstrafe bedrohter Anklagepunkt. Vor dem Militärgericht in Fort Meade bekannte sich Manning in 10 von 22 Anklagepunkten für schuldig und wurde am 21. August 2013 zu einer Gefängnisstrafe von 35 Jahren verurteilt, wobei frühestens nach 10 Jahren eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung erfolgen kann. Allerdings besteht von Seiten seiner Unterstützer eine gewisse Hoffnung, dass die US-Administration die Strafe zu einem späteren Zeitpunkt verkürzt. Das ist inzwischen ja auch passiert. Obama hat ihn, wenn man so will, begnadigt. Überlagert wird diese ohnehin harte Auseinandersetzung mit der US-Staatsmacht von Mannings Ringen um seine eigene Identität. Dieser Kampf gipfelt darin, dass Manning 2013 am Tag nach der Urteilsverkündung erklärte, sich zukünftig Chelsea Manning nennen zu wollen und eine Hormonersatztherapie beginnen zu wollen. Doch die Bürokratie, zumal die Gefängnisbürokratie, stellte sich zunächst dagegen. Es bedurfte eines Gerichtsverfahrens, um nach einer längeren Prozedur und Begutachtung die Namensänderung und schließlich auch die Hormonbehandlung durchzusetzen. Doch bis heute gibt es starke Konflikte mit der Gefängnisleitung von Fort Leavenworth, zum Beispiel, weil sich Chelsea Manning ihre Haare künftig wachsen lassen will. Diesen Konflikt schildert Manning in einer Reihe von Guardian-Kolumnen in einer sehr persönlichen und klaren Sprache. Trotz der seit nunmehr über 5 Jahren andauernden Repression scheint sie zu sich gefunden zu haben. Einer ihrer Verteidiger, Coombs, berichtet, wie geschockt das Verteidigungsteam nach dem drastischen Urteil des Militärgerichts war und wie Manning selber als erster Mut fasste. Coombs zitiert ihn mit den Worten: "Ich bewege mich vorwärts, ich werde mich davon erholen." Dieser Findungsprozess ist nicht nur eine persönliche Suche, so wollen es viele darstellen, die den Fall von Anfang an ausschließlich psychologisch betrachteten. Vielmehr können wir nunmehr nachvollziehen, wie sich Chelsea Manning mehr und mehr politisiert und in ihren Kolumnen und über Twitter, ausgehend von ihren persönlichen Erfahrungen, politische Themen abhandelt. Offen stellt sie sich in den Traditionen der Queer-Bewegung und fordert soziale Gerechtigkeit für jeden und überall und nicht nur das Recht, heiraten zu dürfen. Sie nimmt Bezug auf Harvey Milk, dem offenen schwulen Politiker aus San Francisco, der wegen seiner sexuellen Orientierung 1978 ermordet wurde und der öffentlich aussprach: "We gotta give them hope." Manning folgt dem charismatischen Politiker und proklamiert im Guardian: "Mein Name ist Chelsea Manning, ich bin eine Transfrau und ich bin hier, um euch zu rekrutieren für die nächste Phase der Gleichheitsbewegung. Schließt euch mir an." Dies schreibt wohlgemerkt eine Person, die nach wie vor unter drastischen Bedingungen eine unmenschlich hohe Freiheitsstrafe verbüßen muss, eine starke Person, die offensichtlich nicht gebrochen wurde. Aus den Kolumnen und Twitter-Beiträgen wird deutlich, dass das Wesentliche nicht ist, Mitleid mit diesem einzigartigen Menschen zu haben, wiewohl sie unsere Solidarität verdient und auch benötigt, sondern dass es Manning um mehr geht als um ihr eigenes Schicksal. Um den politischen Kampf für Gleichheit und Menschenrechte, um den Kampf gegen unsinnige Kriege und Folter im Namen der Terrorismusbekämpfung und gegen die Geheimapparate und die drastische Sanktionierung derer, die Transparenz schaffen wollen. Vielen Dank.
Dankeschön, Andreas Rummler. Über Chelsea Manning, also Wolfgang Kaleck über Chelsea Manning. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Freiheit des Wortes auch in unseren eigenen Ländern zu verteidigen ist. Und gerade der amerikanische Penn hat im Moment, wie man sich denken kann, sehr viel zu tun. Als nächstes wird Anna-Katharina Hahn lesen und Sie sagen uns selbst, was Sie lesen werden.
Vielen Dank, Regula Fenske. Ich möchte mich nochmal für meine Verspätung entschuldigen. Es ist wirklich schwer durchzukommen heute hier. Ich möchte Ihnen die iranische Schriftstellerin Mahwash Sabet vorstellen, die 1953 geboren wurde. Und wenn wir jetzt hier sitzen und frei uns äußern können, Bücher aller Art lesen, kaufen, schreiben können und darüber berichten, erfordert das keinen Mut. Es erfordert auch keinen Mut, hier zu sitzen und sich 5 Minuten seiner Zeit aufzuwenden, um für Writers in Prison zu lesen. Die iranische Schriftstellerin Mahwash Sabet hat großen Mut bewiesen. Sie sitzt seit ihrer Verhaftung 2008 im Teheraner Evin-Gefängnis, verurteilt zu 20-jähriger Haft. Ihre Vergehen: Propaganda gegen die Islamische Republik und Blasphemie. Sie gehört zur Religionsgemeinschaft der Baha'i, die seit der iranischen Revolution von 1979 in ihrer Heimat systematisch verfolgt wird. Sie konnte auch ihren Beruf als Lehrerin wegen ihrer Zugehörigkeit zum Baha'i nur an einer Fernuniversität für Baha'i-Studierende ausüben, nicht an einer staatlichen Schule. Sabet ist verheiratet und hat 2 erwachsene Kinder. Auch wenn sie bereits vor ihrer Inhaftierung geschrieben hat, zur Schriftstellerin wurde Sabet erst im Gefängnis. Sie hält in Gedichten fest, was sie um sich herum beobachtet, stilisiert sich nicht als Märtyrerin, fühlt sich mehr als Chronistin als Opfer. Als Kassiba fanden ihre Gedichte den Weg durch die Gitter, wurden in Frankreich von einer iranischstämmigen Schriftstellerin mit Hilfe ihrer Eltern, die das Persisch besser beherrschen als sie, ins Englische übertragen und 2013 als Prison Poems publiziert. Ich möchte Ihnen 2 Gedichte vorlesen. Licht aus, müde, munter, fiebrig, still, versuche ich, die flackernde Birne an der Wand zu fixieren. Denke, es ist Zeit, Licht aus. Sehnsucht nach Dunkelheit, der vollkommenen Ohnmacht. In Verzweiflung gesperrt, in einem Albtraum gefangen, selbst der Staub an den Füßen ist widerwärtig wie die Schande. Flach auf dem kalten Boden, als Bett eine Spanne, liegen wir Seite an Seite, überm Kopf eine Decke. Und die Wärterinnen im Wechsel wachen bis zum Morgengrauen. Augen überall, sie beobachten auch dich. Ein Rosenkranz klickt, ein gerauntes Wort macht die Runde. Bewegte Fischlippen, Raubvogelblick. Noch eine Stunde mit freundlichem Plaudern, leisen Vertraulichkeiten, plötzlichem Ausspucken. Manche schnarchen, andere schniefen. Manche flüstern, räuspern sich, niesen, füllen den Raum mit Husten und Seufzen, unterdrücktem Schluchzen, unaufhörlichem Stöhnen. Den Schmerz nicht mehr sehen, Licht aus. Ich sehne mich nach Dunkelheit, der vollkommenen Ohnmacht. Dass Mahwash Sabet die Hoffnung trotz allem nicht aufgibt, was ich sehr bewundere, weil ich glaube, ich hätte nicht den Mut dazu, zeigt dieses Gedicht unter dem großen Himmel. Wenn du diese trübe Welt hinter dir lässt, endlich an eine grüne Wiese kommst, weit draußen im Freien, geh, verlier dich unter dem endlosen Wasserfall und sitz im schonungslos prasselnden Regen. Geh, wärm dich unter dem Segen der Sonne. Sprich mit keinem, nur mit den Blumen auf der Wiese. Lass dein Herz volllaufen mit dem Lieblichen und Schönen, füll dir die Adern mit dem Überschwang der Freude und lass die Liebe singen bis an deine Nervenenden, bis all deine Sinne wieder zusammenströmen. Für diesen reinen Duft, den friedlichen Geruch unter dem großen Himmel. Für mich ist es sogar genug, mich nur auf diese Unermesslichkeit zu freuen. So viel Luft, selbst wenn ich sie nie mehr erreiche, nie mehr erlebe. Dankeschön.
Herzlichen Dank an Katharina Hahn.
dieser Text, einerseits einen Text über Mahwat Sabisch von Renate Ahrens, und die Gedichte, die Sie vorgelesen haben, sind auch in diesem Band versammelt, wie auch der Essay von Wolfgang Kaleck über Chelsea Manning. Und es wird uns jetzt noch Abia Bushnak mit Mohammed Riad bekannt machen, über den Sie auch in dem Writers in Prison, Writers at Risk Band des Deutschen PEN nachlesen können. Und unsere Zeit rinnt schon dahin. Deshalb sage ich ganz schnell, für weitere Fragen besuchen Sie uns gern am PEN-Stand in Halle 4C 211. Da sind dann auch die Bücher anzuschauen und wir stehen auch zum Gespräch gern bereit.
Ja, guten Tag. Ich möchte einen Text von Mohammed Riad vorlesen. Mohammed Riad ist ein Journalist und Lyriker von einer jungen Generation, 78 geboren in Kairo. Und er lebt auch da und hat die Revolution aktiv mitgemacht. Und der Text erschien, sein erster Gedichtband Heraustreten ins Tageslicht ist erschienen 2015. Und es folgte ein zweiter Gedichtband, Yara. Und ich denke, dieser Text, den wir jetzt hören werden, ich finde, drückt aus, wie schwer es ist, in Ägypten aus dem Chaos eine Harmonie zu finden, und dass er aber als Dichter sich verpflichtet fühlt, die Hoffnung zu bringen für sein Volk. Sieg des Dichters. Morgen wird alles vorbei sein. Das Leben wird die Straßen färben mit Lärm und Rauch. Du wirst mich allein lassen, Soldat. Der Kampf wird aus sein, für immer. Ich weiß, du bist mir nicht feindlich gesonnen. Im Gegensatz zu mir verehrst du nicht die Poesie und die Frauen. In allem unterscheiden wir uns, nur nicht im Wissen, dass der Kampf unausweichlich ist, und in der fernen Sehnsucht nach Entspannung. Ich sehe, wie du an die Mauer lehnst, fluchend auf das Leben, den Kampf, die Eisenbahn, die Panzer und die nationale Pflicht. Mein Blut ist eine Fußnote zu deinen Gedanken, da ich dich grüße mit einem Kopfnicken. Übrig ist noch eine einzige Zigarette. Wir müssen tiefe Züge nehmen und blasen den Rauch ins Ungewisse. Ich werde an euch keine Rache üben, ihr Unverschämten. Ich werde euch keinen einzigen Finger abschneiden. Ich werde eure Fotos auf den Plätzen nicht verstümmeln. Ich werde euch etwas geben, was ihr euch nicht erträumt: Hoffnung zu überleben. Genügend Zeit, euch zu verteidigen, jede Sünde zu leugnen. Ich bin Herr über diese Stadt. Selbst wenn ihr mich mit euren Peitschen verletzt, selbst wenn ich eure Schuhe mit meinem Blut färbe, ich, der tollkühne Knabe, erfüllt von altem Stolz, Fürst über hungrige Herden. Was ich in 20 Jahren nicht schrieb, werde ich nun hinschreiben und dann fertig sein. Sie sind unverschämt, doch sie gehen vor meinem Blut in die Knie. Die stolze Gala-Uniform, die goldenen Adler auf den Schultern der Kommandeure, die dunkle Geschichte der Helden der Folterkammern. Alle Orden sind für mich. Schon steht die Zeremonie fest, wie ich übersetzen werde zum anderen Ufer, zusammengestückt wie Osiris. Das Ende ist vollkommen. Leb wohl, wahnsinnige Rose, Gefährtin beim Lauf durch die Straßen, die aufblühen im Feuer und im Geschrei.
Dankeschön, Abir Buschnack. Ja, wir haben 5 Minuten später angefangen, aber dafür enden wir pünktlich, sodass man hier wieder in der Zeit ist. Matthias Biskupeck nächstes Jahr. Dankeschön für Ihr Interesse. Bleiben Sie oder gucken Sie sich mal die Seite des Deutschen PEN an oder bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.